Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Henning Hubert. Wir beginnen mit dem schrecklichen Anschlag von Magdeburg. Fast 24 Stunden ist die Todesfahrt über den Weihnachtsmarkt her. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat den Vornamen vom Fahrer des SUV, Taleb, vor kurzem auf einer Pressekonferenz bestätigt und auch den Tatvorwurf genannt. Fünffacher Mord, darunter an einem 9-jährigen Kind und 200-fach versuchter Mord. Wie muss da die Trauerarbeit aussehen? Am Ort des Anschlags ist es laut Magdeburgs Kulturbürgermeisterin Regina Dolores Stieler-Hinz so.
Es wird heute Abend um 19 Uhr im Dom und auch am Domplatz eine Gedenkandacht, eine ökumenische geben, die wir auch ganz bewusst so halten wollen. Keine politischen Statements oder so, sondern gemeinsam wirklich einmal zu trauen und in dem Miteinander auch ein Stück weit Kraft zu finden. Und wir haben direkt an der Johanneskirche, weil der ganze Weihnachtsmarktbereich ist weiterhin abgesperrt. Das ist ja letztendlich auch ein Tatort. An der Johanneskirche, ganz unmittelbar vor dem Westportal, liegen schon Blumenkränze, Solidaritätsbekundungen. Das ist jetzt erstmal, was wir für heute planen. Und wie gesagt, alle Feierlichkeiten, Wettkämpfe werden wir bis Weihnachten jetzt erst einmal schweigen lassen.
Ein Ausschnitt aus einem Interview aus unseren Informationen am Mittag. Rainer Robra von der CDU ist in der Landesregierung von Sachsen-Anhalt Chef der Staatskanzlei und Kulturminister. Und jetzt am Telefon. Hallo, Herr Robra.
Ja, hallo.
In der Phase des Schocks, der Verzweiflung und der Trauer hat also die Stadt Magdeburg als Zeichen alle Kulturveranstaltungen abgesagt. Welche Zeichen der Trauer kommen von der Landesregierung?
Ja, wir haben Trauerbeflaggung angeordnet, also mittlerweile für die ganze Bundesrepublik angeordnet worden, von Berlin aus. Wir haben im Moment noch ständige Veränderungen bei den Zahlen der Toten und der Schwerst- und Schwerverletzten. Die Patienten, die Opfer kämpfen um ihr Leben mit ärztlicher Unterstützung in einer Vielzahl von Krankenhäusern. Heute Abend, Frau Stieler-Hinz hat es ja schon erwähnt, findet der Domgottesdienst statt. Da wird die Landesregierung komplett vertreten sein. Der Bundespräsident kommt, der Bundeskanzler kommt. Verschiedene Bundesminister werden auch da sein, der Brandenburger Ministerpräsident. Also es wird ein sehr starkes Zeichen der Trauer sein, gemeinsam mit vielen Ersthelfern, die vor Ort gewesen sind und natürlich schreckliche Szenen gesehen haben. Ich finde es richtig, dass die Kultureinrichtungen der Stadt jetzt erstmal innehalten. Aber denke, dass die Kultureinrichtung, wie oft bei solchen furchtbaren Anlässen, dann auch Form finden müssen, ihre Häuser wieder zu öffnen, um auch dort gemeinsam mit den Menschen aus Stadt und Land zu trauern und diese schreckliche Tat, die völlig überraschend aus heiterem Himmel am Fest des Weltfriedens über uns gekommen ist, dann auch gemeinsam zu verarbeiten.
Jetzt sind die Weihnachtsmärkte teils weiter offen, größtenteils, aber in Halle, Potsdam und Cottbus beispielsweise verzichten sie auf Musik und das als Zeichen der Solidarität mit Magdeburg. Können Sie, Herr Robra, das nachvollziehen?
Das kann ich nachvollziehen. Hier in Magdeburg ist natürlich der Weihnachtsmarkt geschlossen. Das macht sich auch letztlich nicht an den Landesgrenzen fest. Wir wissen, dass es auch Opfer aus anderen Bundesländern gegeben hat, ohne das jetzt schon ein bisschen die letzten Details überblicken zu können, dass es dort Reaktionen gibt, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Mir ginge es ähnlich, wenn ich dort Verantwortung tragen würde. Aber ich kann auch verstehen, dass das jetzt nicht die Bundesrepublik insgesamt erfasst. Und dass es noch Orte gibt, an denen unbeschwert Weihnachtsmärkte geöffnet sind.
Insgesamt gibt es ja da wohl kein wirkliches richtig oder falsch. Sie als erfahrener Politiker, wie stimmt man sich denn da ab?
Naja, es gibt ein angemessen und ein unangemessen, das gibt es schon. Wir sind im Austausch auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern, die ja auch alle ihre Hilfe angeboten haben und mit uns trauern. Die weitere Abstimmung läuft im Wesentlichen zwischen der Bundesregierung und der Regierung des Landes Sachsen-Anhalt. Wir haben uns heute gemeinsam sehr darauf konzentriert und das war auch Gegenstand der Gespräche zwischen dem Ministerpräsidenten und dem Kanzler, die Opferhilfe zu organisieren. Da gibt es die unmittelbar Verletzten, dann gibt es diejenigen unter den Weihnachtsmarktbesuchern, die schwer traumatisiert sind. Aber es gibt natürlich auch unter den Ersthelferinnen und Ersthelfern Menschen, die Hilfe brauchen, um die Bilder zu verarbeiten, die sie da im Rahmen ihres Ehrenamtes oder auch ihres Berufs ja wahrnehmen mussten. Da haben wir die Vorkehrungen getroffen, die Landesbeauftragte der Landesopferbeauftragte, genau. Der Bundesopferbeauftragte sind eingeweiht, werden auch heute Abend im Dom dabei sein. Also es ist schon sehr viel in Bewegung gekommen, sodass wir die vielen, vielen Anfragen, die uns in den nächsten Tagen erreichen werden, dann auch offen gut beantworten zu können.
Sie sind ja nun auch schon seit vielen Jahren für die Medienpolitik des Landes zuständig. Die rasend schnelle Verbreitung von den Videos und von den Gerüchten, Überwachungskameras, Mitschnitte, der TikTok-Konsum, das dient ja wahrscheinlich so einer sehr schnellen Hypothesenbildung, um mit dem Trauma, und das entsteht ja schon durchs Betrachten dieser Videos, umzugehen, das Trauma möglichst schnell wieder loszuwerden. Meine Frage ist, spüren Sie da jetzt in der Landespolitik dann großen Druck?
Also wir haben es ja mit einem Täter zu tun, der selbst sehr aktiv in den Netzen war und schon gestern haben die ersten Zeitungen sehr umfassend ausgewertet, was er dort in den vergangenen Jahren für Aktivitäten entfaltet hat. Das hat natürlich dann auch wieder in den Netzen zu heftigen Reaktionen geführt. Ich fand die Reaktion der Rundfunk- und Fernsehsender, der privaten wie der öffentlich-rechtlichen, sehr angemessen. Es war eine dichte, zurückhaltende und durch die Bank weg zutreffende, vorsichtige Berichterstattung. Über die Netze hat man natürlich nur gedingt Kontrolle. Ich habe da insbesondere natürlich mit X, früher Twitter, so meine Probleme. Und der eine oder andere, der meinte, jetzt am Ort des Geschehens zum Beispiel Opfer filmen zu müssen, der hat dann auch sehr schnell die starke Hand des Staates gespürt. Da sind auch vereinzelt Kameras beschlagnahmt worden oder Handys beschlagnahmt worden, um zu verhindern, dass eben wirklich auch unethische Bilder ins Netz kommen. Trotzdem war es natürlich viel, viel dichte Information, die da zusammengetragen worden ist. Es gibt für die Ermittlungsbehörden dadurch auch Ermittlungsanlässe. Deswegen sind ja auch Menschen, die das Tatgeschehen unmittelbar erlebt und dokumentiert haben, gebeten worden, Fotos und Filme zur Verfügung zu stellen. Also es ist ein sehr ambivalentes Bild.
Danke, Rainer Robra, Sachsen-Anhalts Kulturminister, für dieses Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Jetzt Schnitt zum Theater, zu einer Schauspieluraufführung am Staatstheater Darmstadt. Michel Dekar, Jahrgang 1987 und in Augsburg aufgewachsen. Er gehört zu den Autoren im deutschen Theaterbetrieb, die immer mal wieder mit Texten ziemlich nah am Zeitgeist überraschen. Er schreibt und inszeniert regelmäßig seit 10 Jahren auch im Duo Nolte Dekar mit seinem Kollegen Jakob Nolte. Die Titel sind sprechend etwa Helmut Kohl läuft durch Bonn oder Philipp Lahm oder Nachts im Ozean. Zu den aktuellen sozialen und politischen Diskursen hält Michel Dekar aber spürbar Distanz. Das jüngste Stück heißt Interviews mit Bäumen, gehört aber durchaus nicht zu den üblichen ökologischen Katastrophenszenarien. Michael Lages hat in Darmstadt eine ziemlich schrille Farce gesehen.
Obwohl Michel Dekar irgendwann mal richtig schlechte Erfahrungen gemacht hat in Hof und dort speziell mit der kleineren der regionalen Provinzzeitungen, der Frankenpost, und ob er die scheppernde Groteske um die Interviews mit Bäumen deshalb irgendwo im Wald zwischen Kulmbach und Bayreuth, Suhl im alten Osten und eben Hof im Westen angesiedelt hat. Die Story hat es zwar in sich und ist vor allem eine irreführende Kulissenschieberei. Denn worum es zu gehen scheint, darum geht's letztlich gerade gar nicht. Um Bäume zum Beispiel, deren Schutz und deren Überleben. Sie sind nur struppige Staffage für lauter Höllen aus Eitelkeit. Eine, die aussieht wie die amerikanische Schauspielerin Celeste Cipollini, sowie einer, der aussieht wie der amerikanische Schauspieler Bradley Everett, so distanziert benennt Descartes durchweg die Figuren im Stück, haben sich den Frankenwald und die oberpfälzische Provinz ausgesucht, um einen Film für den heimischen US-Markt zu drehen, der zur Rettung bedrohter Baumarten in indigenen US-Regionen beitragen soll, genauer des heiligen Waldes der Lakota Sioux. Darum hat sich Cipollini vorgenommen, eine Colorado-Tanne zu spielen. Ganz schön schräg.
Sie spielen einen Baum.
Ja, genau. Die Tanne.
Und Partner Everett soll eine einfache Douglasie darstellen. Tatsächlich aber trifft das angebliche Filmteam im Frankenwald vor allem ganz banale europäische Fichten an. Darum muss heimisches Blatt- und Nadelwerk halt umgefärbt werden. Aber ohnehin geht alles zu Bruch. Schon in den ersten beiden von vier Szenen. Einer, der sich Leif Marquardt nennt, trifft da, wie gerade gehört, für die Frankenpost und zum Interview die Schauspielerin Cipollini. Fragen lässt die überkandidelte Möchtegern-Diva ihn aber eigentlich gar nichts. Stattdessen will sie ihn einspannen für den Streit mit dem Bayerischen Landesumweltamt. Das nämlich, so sieht sie es, ist noch schlimmer als die Umweltschützer daheim in den USA und behindert die Dreharbeiten ununterbrochen, weil etwa Hornissenschwärme zu schützen sind. Der wie Bradley Everett aussieht, ist schon ganz zerstochen und trägt darum im zweiten Interview einen Kopfverband. Ihn befragt eine, die Linda Püschel gerufen wird und ebenfalls für die Frankenpost arbeitet.
Die Hornissen hatten ein Recht, mich zu stechen.
Ach ja?
Ich glaube, wir sind alle dieselben Monster. Die Hülle der Zivilisation ist dünn.
Den Kollegen Marquardt übrigens hat sie ersetzt, weil der schrillen Sirene Cipollini irgendwann die Bionade über die mühsam ondulierte Frisur geschüttet hat. Frau Püschel ihrerseits wird den ähnlich schwachmatisch überdrehten Everett irgendwann mit eher zarten Ohrfeigen traktieren. Dafür verliert natürlich auch sie den Job bei der Frankenpost. Im dritten Bild treffen die beiden Geschassten einander beim Imbiss auf dem Parkplatz vom Obi-Markt. Zutiefst verlogen sind auch diese beiden, wie die Filmfatzkes zuvor. Im Finale schließlich sitzen, per Kamera gefilmt, Colorado-Tanne und Douglasie nebeneinander im Flugzeug zurück in die USA. Cipollini links und Everett rechts zuppeln mit Puppenspiel, drähten an den Zweigen herum, während die Bäume bekunden, dass sie vom Wesen des Menschen an sich nichts wissen, wie der Mensch selbst ja auch.
Immer wieder treffen sie die falschen Entscheidungen. Sie fragen sich, was das alles soll und wo das alles enden könnte. Sie wissen gar nichts.
Das mag sich nun alles ganz lustig anhören und das Publikum in Darmstadt amüsiert sich auch ordentlich. Der eine oder die andere könnte allerdings auch den Eindruck gewinnen, dass es sich hier vor allem um blanken Blödsinn handelt. Ab und an nur schimmert die Ahnung auf, dass dieses Textgewurschtel erträglich wäre, wenn sich ihm eine Gruppe mit radikalster Selbstverleugnung nähern würde. Aber eben nicht bei der Uraufführung durch den Autor selbst, durchgeknallt im Frankenwald und im Bäume-Breitwand-Bühnenbild von Jana Wasson, eingebettet zudem in die Soundsammlung von Bastian Gachot. Und ja, auch Alexandra hat gesungen, der Star aus den 60er Jahren. Mein Freund, der Baum, ist tot. Ob er an diesem Abend nochmal geatmet hat, es sah nicht danach aus.
Beobachtungen von Michael Lages von der Darmstädter Uraufführung von Michel Descartes Theaterstück Interviews mit Bäumen. Und jetzt sind wir mit unserem Kunstkritiker Carsten Probst verabredet. Es geht einmal nicht um eine Einzelausstellung, die Biennale oder eine Personalentscheidung im Museumsbereich. Nein, wir wollen Ihnen einen allgemeinen Kunstjahresrückblick geben. Das zu Ende gehende Jahr 2024 hat zum Beispiel nicht nur die eine große Ausstellung, von der noch alle reden gehabt, sondern mehrere Schwerpunkte räumlich verteilt. Carsten Probst, jetzt live. Ja, 2024 war vor allem ein Jahr für und über.
Ja, Caspar David Friedrich, muss man sagen, nicht? Also diese Ausstellungsreihe, die sich durch die ganze Republik zog und mit unzähligen Projekten verbunden war, inklusive der drei großen Blockbuster in Hamburg, in Dresden und in Berlin, das war schon etwas sehr Prägendes, was bis zum Schluss eigentlich auch immer wieder für Gespräche gesorgt hat, obwohl er ja wirklich kein so naheliegend zeitgenössischer Künstler ist, aber er wird doch immer sehr eingebunden in diese ja, zeitgenössischen Dialoge. Was ist heute aus heutiger Sicht modern? Was ist sozusagen progressiv an diesem Maler? Was sagt uns heute noch etwas? Das war immer, glaube ich, gerade da sehr stark im Gespräch.
Wie hat denn da so die Geburtsstadt Greifswald mitgehalten?
Ich finde sehr gut, aber die lebt natürlich sehr stark auch vom Genius Loci, also von dieser, sagen wir mal, authentisch erzählten Geschichte zu Leben und Werk des Malers und hat dadurch natürlich auch einen sehr starken Effekt für das Publikum gehabt. Das haben sie auch sehr geschickt ausgespielt, aber trotzdem muss ich sagen, der Erfolg der Ausstellung durch das ganze Friedrichjahr wurde immer sehr ambivalent kommentiert, gerade aus Besucherinnensicht. Und zwar als eine so Art Einladung zum Eskapismus von Teilen des Publikums, das sozusagen durch diesen ruhigen, kontemplativen, beschaulichen Charakter von Friedrichs Malerei so hervorgerufen wird, als Ausflucht aus der Gegenwart. Und da waren es eben doch letztlich die großen Ausstellungen, die dagegen gearbeitet haben, sehr erfolgreich teilweise in der Hamburger Kunsthalle beispielsweise, wo dezidiert klar gemacht wurde, aus welchen Konflikten, inneren und äußeren Konflikten in seiner Zeit Friedrichs Malerei und sein Bildbegriff heraus entstanden sind. Im Albertinum Dresden wurde Friedrichs Werk konsequent so sehr im Kontext seiner Zeit dekonstruiert, dass so Besucherinnen sich sogar darüber beschwert haben, dass sie ihren alten Friedrich gar nicht mehr wiedererkennen. Und das spricht in diesem Fall, finde ich, sehr für diese Ausstellung. Und in Weimar zeigt auch das Schiller-Museum derzeit noch eine monographische Ausstellung zum Verhältnis von Friedrich und Goethe. Zum ersten Mal, glaube ich sogar. Und zeigt, wie Friedrich dieses Erbe des Weimarer Klassizismus versucht umzudeuten, anders zu deuten als diese konservativ gemütvolle Goethe-Verehrung der Zeit nach Goethe, sondern ja Goethes Naturanschauung eigentlich radikal neu modern zu deuten.
Sollen auch die Museen vorkommen, die nicht Caspar David Friedrich gezeigt haben? Was tat sich da im ablaufenden Jahr bei Neugründungen und Schließungen vielleicht?
Ja, wir haben ja lange keine wirklich spektakulären Neugründungen in Berlin mehr gesehen. Und dieses Jahr gab es für mich gleich zwei. Die spektakulärste ist sicherlich die des Museums Reinhard Ernst in Wiesbaden, eines privaten Sammlers, das im Mai dieses Jahres eröffnet wurde, vom Unternehmerpaar Reinhard und Sophie Ernst gestiftet. Ein Haus für abstrakte Kunst nach 1945 bis heute aus Deutschland, Japan und den USA. Ein sehr puristischer Museumsneubau, der, glaube ich, 80 Millionen Euro gekostet haben soll, vom japanischen Architekten und Pritzker-Preisträger Fumihiko Maki. Und das wird natürlich auch durch die Bank in höchsten Tönen gelobt, allein schon für seine Art Ausstellungsdisplay. Und es sollen auch sehr, sehr viele Besucher, weit über 100.000 im ersten Halbjahr gekommen sein. Die zweite, für mich nicht weniger spektakuläre Neugründung ist das Archiv der Avantgarden in Dresden in einem umgebauten Barockpalais am Elbufer. Spektakulär wegen des Umbaus selbst durch Nieto Sobrecano, Architekten mit einem schwebenden riesigen Betonkubus innerhalb dieser historischen Architektur, aber auch wegen der Sammlung 1,5 Millionen Objekte des Sammlers Egidio Mazzona zur Geschichte der modernen Avantgarden. Das können von Papierschnipseln über Fotografien, aber auch Gemälde und kleine Kunstwerke sein. Alles Mögliche, das dort verwahrt wird und jetzt der Neubearbeitung bedarf, weil natürlich die Begriffe der Moderne und Avantgarde sich inzwischen ja sehr geändert haben. Und dadurch ist dieses Haus natürlich ein Work in Progress, das ständig weiterlebt und arbeitet. Sehr faszinierend.
Der Start von Chemnitz ins kommende Kulturhauptstadtjahr, der wirkt geglückt. Noch ein Wort zu einer markanten Schließung, die Ihnen im Sinn ist?
Ja, das ist ein Skandal, der meines Erachtens auch noch gar nicht richtig so wahrgenommen wurde bundesweit. Das Badische Landesmuseum soll ja vom Herbst 2025 an für die Zeit der Sanierung des Karlsruher Schlosses in die staatliche Kunsthalle Baden-Baden ziehen. Ich weiß nicht genau, wer sich das so ausgedacht hat, aber Jayla Ilk, die Direktorin der Kunsthalle Baden-Baden, sagt dazu, dass dieses Haus seit 115 Jahren ein Ort eigentlich für die Gegenwartskunst ist. Man muss dazu sagen, eigentlich fast das einzige wirklich richtig bedeutende Haus in ganz Baden-Württemberg für Gegenwartskunst. Eine prägende Institution jedenfalls. Und diese Schließung, dieser Tausch sozusagen, dieser Museumstausch bedroht dieses Haus in jedem Fall und ist ein beispielloser Akt. Und diese Entscheidung ist eigentlich vollkommen unverständlich und dem ist eigentlich auch gar nichts hinzuzufügen. Man muss sich wirklich fragen, was da sich die verantwortlichen Politiker gedacht haben.
Mhm. Noch kurz möchte ich erwähnen, den Umgang mit dem 7. Oktober 2023, also dem Überfall der terroristischen Hamas auf Israelis. Wie hat das den Kunstbetrieb bei uns gerade in diesem Jahr geprägt, muss man sagen?
Ja, wir hatten ja nach 2023 eine Reihe von Absagen von Kulturveranstaltungen. Dieses Canceling hat sich, finde ich, indirekt 2024 fortgesetzt. Bewegungen wie Strike Germany würde es ohne den 7. Oktober nicht geben, wo Künstler aufgefordert werden, Ausstellungen in Deutschland zu boykottieren. Die Bundestagsresolution Nie wieder ist jetzt oder die Safe Spaces für jüdische Studierende an deutschen Hochschulen würde es ohne das auch nicht geben. Insgesamt ist die Verunsicherung sehr, sehr groß. Die Institutionen wissen nicht genau, wie sie sich künftig verhalten sollen, wen sie noch überhaupt ausstellen dürfen, ohne dass ihnen die Mittel gestrichen werden. Und hier habe ich den Eindruck, dass die Bundespolitik, insbesondere Claudia Roth, niemals eindeutig die öffentlichen Kulturinstitutionen gestützt und glasklar in ihrer kritischen Funktion für die Demokratie, für Diskussionen und Debatten bestärkt haben. Dadurch jetzt eine sehr große Verunsicherung in der gesamten Szene.
Der Kunstjahresrückblick 2024. Danke nach Berlin an unseren Kunstkritiker Carsten Probst. Zu einer Gemäldeausstellung in den Niederlanden im Museum Vorlinden in Wassenaar. Das ist ganz in der Nähe von der Nordsee und Den Haag. Das Museum, das zeigt bis Ende März eine Retrospektive, die sich auf Ölbilder konzentriert von Michael Borremans. Das ist ein flämischer Maler, der so verführt mit handwerklichem Können eines alten Meisters, aber uns beim Betrachten dann stolpern lässt über den surrealistischen Inhalt seiner Werke. Kerstin Schweighöfer hat den Künstler getroffen und sich seine Bilder angeschaut und sich in sie sogar hineinversenkt.
Ein Kinderkopf mit blonden Haaren, Öl auf Leinwand, Stupsnase, virtuos geformte Lippen. Die Augen hat das kleine Mädchen geschlossen, es scheint zu schlafen. Der flämische Barockmaler Peter Paul Rubens könnte es gemalt haben. Auf den zweiten Blick erfasst den Betrachter ein unheimliches Gefühl. Schläft dieses Kind wirklich oder ist es tot? Seltsam leblos wirkt es, wie eine Totenmaske. Die Decke, unter der es liegt, hat dieselbe Farbe wie der ganz in beige gehaltene Hintergrund. Als ob der Kinderkopf durch die Leinwand nach vorne geschoben wurde. Sleeper heißt diese Arbeit von Michael Borremans, Schläfer. Sie bildet den Auftakt seiner Soloausstellung im Museum Vorlinden in Wassenaar bei Den Haag. Direktorin Susanne Schwarz.
Deze schilder weet als geen ander.
Dieser Maler weiß wie kein anderer, den Betrachter zu verführen, weil seine Bilder so virtuos gemalt sind, wahnsinnig schön und erkennbar, vertraut, im Stil alter Meister. Doch dann merkt der Betrachter, dass etwas nicht stimmt. Der Künstler lässt ihn fallen, liefert ihn seinen Werken aus. Deshalb ist ihre Wirkung so stark. Borremans Bilder gehen unter die Haut.
Er kruipt unter die Haut. Das ist, was er tut.
Tatsächlich scheinen die Figuren auf seinen Bildern wie unter Hypnose zu stehen. Sie starren ins Leere. Der Betrachter ahnt es nur, aber hier könnten die furchtbarsten Dinge geschehen sein. 52 Ölgemälde hat der 61-jährige Künstler aus Gent selbst für diese Schau ausgewählt. Sie entführen den Besucher in eine rätselhafte Traumwelt, absurd und surrealistisch. So auch das Aktbild einer Frau, vor deren Gesicht Borremans den Deckel einer Suppenschüssel gemalt hat. Eine Arbeit, die an seinen Landsmann Magritte erinnere, findet der schmale, scheu wirkende Künstler, der bei der Eröffnung seiner Ausstellung dabei war.
Ich hole die Traditionen der Malkunst aus ihrem Kontext. Ich experimentiere auf subversive Art mit klassischen Genres wie Porträt und Stillleben.
Dabei führt er die Porträtmalerei ad absurdum. Denn Borremans zeigt keine Individuen, sondern Stereotype, manche sogar mit verhülltem Gesicht. Selbst Gegenstände hat er porträtiert, zum Beispiel 5 bunte kegelförmige Stoffmützen, ein Gruppenporträt. Die Idee entstand, als eines seiner Modelle mit selbstgeschneiderten spitzen Hüten ins Atelier kam.
Ich stellte sie auf den Boden und dachte, das sieht ja toll aus, das ist ein Bild. Ich war sofort verliebt und beschloss, die Hüte zu porträtieren, als ob es um Personen ginge.
Eine der Mützen, die knallrote, nutzte der Maler als Modell für ein Einzelporträt. Der Papst heißt es, weil sie ihn an Diego Velázquez' Porträt von Papst Innozenz X. erinnerte. Eine rote Mütze, mehr nicht. Was für eine Kraft strahlt dieses Bild aus?
Das ist sehr einfach, aber es hat viel Kraft.
Zur Ölmalerei gelangte Boremans erst mit Mitte 30. Nach seiner Ausbildung zum Kupferstecher arbeitete er zunächst als Fotograf und Kunstdozent. Dann fing er an zu zeichnen.
Aber meine Zeichnungen wollte keiner sehen. Die sind nicht imposant genug. Malkunst hingegen ist Theater. Die Leinwand eine kleine Bühne.
Das ist eine sehr kleine Bühne.
Zu den spektakulärsten Aufführungen, die er auf dieser Bühne inszeniert hat, gehört eine Serie mit nackten spielenden Kindern, auch sie gemalt in der Tradition alter Meister. Mit dem Unterschied, dass Boremans Kinder feuerrot sind, von der Sonne verbrannt. Fire from the Sun lautet der Titel. Oder aber ist es Blut? Die Kinder spielen mit abgehackten Gliedmaßen. Um was geht es hier? Krieg? Kannibalismus? Erdüberhitzung?
Kinder sind kunsthistorisch interessant. Sie werden meist niedlich dargestellt wie Engel. Dabei können Kinder auch grausam sein. Sie sind nicht unschuldig. Das wollte ich thematisieren. Und unseren Umgang mit der Erde, den Raubbau, den wir betreiben. Wir sind vollauf damit beschäftigt, alles kaputt zu machen.
Alles kaputt machen.
Der Künstler Michael Boremans, Kerstin Schweighöfer, hat seine Einzelausstellung im Museum Vorlinden bei Den Haag gesehen. Der berühmte Vasari-Korridor in Florenz ist wiedereröffnet. Dazu in den Kulturmeldungen Susanne Lurwig.
8 Jahre wurde der Korridor restauriert, der ab 1565 auf direktem Wege den Palast und den Regierungssitz der einflussreichen florentinischen Adelsfamilie Medici miteinander verband. Entworfen hat ihn der Architekt Giorgio Vasari, der heute aber längst nicht mehr nur als Baumeister bekannt ist, sondern auch als Vater der Kunstgeschichte gilt. In seinen Werken beschrieb er das Leben berühmter Künstler. Da passt es gut, dass der nach ihm benannte Korridor heute als Ausstellungsort für Künstlerporträts von den Uffizien genutzt wird. Die bekannte Gemäldegalerie hat Vasari übrigens auch entworfen. Und zu sehr zeitgenössischem Ruhm kam der Vasari-Korridor in der Dan Brown-Verfilmung Inferno mit Tom Hanks. Wer sich nun Gemälde und Drehort ansehen und einen großartigen Blick auf den Fluss Arno in Florenz werfen möchte, der kann ab sofort ein Ticket buchen. Der Vasari-Korridor, heißt es, sehe nach der Restaurierung wieder genauso aus wie zur Zeit der mächtigen Medici. Und wir blicken ein wenig voraus. Für das kommende Jahr steht der Film des iranischen Regisseurs Mohammed Rasoulouf auf der Shortlist für den Oscar. Die Saat des heiligen Feigenbaums erzählt vom Leben einer Familie in Teheran, die an den Protesten gegen das Regime zu zerbrechen droht. Die Töchter stehen auf der Seite der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung. Der Vater ist Ermittlungsrichter und stützt das Regime. Der Film feierte in Cannes Premiere, kommt nächste Woche bei uns ins Kino und geht für Deutschland ins Oscar-Rennen. Denn hier lebt der Regisseur inzwischen nach seiner Flucht. Heimat sei für ihn kein eindeutiges Konstrukt mehr, sagt er in der Sendung Vollbild in Deutschlandfunk Kultur.
Bale, khoshbakhtane dar dore zindegi mikonam ke.
Wir leben in einer Zeit, in der sich das Konzept von Heimat verändert hat. Die Heimat ist jetzt etwas anderes als früher. Es gibt Millionen von Iranern, die durch diese Diktatur und das totalitäre Regime gezwungen wurden, das Land zu verlassen. Aber ich glaube, dass diese kulturelle Herkunft in ihnen immer noch vorhanden ist.
Das ganze Interview mit Mohammed Rasoulouf finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Wir bleiben gedanklich im Iran und bei der nicht zu unterschätzenden Wirkmacht von weiblichem Haupthaar. Die Protestbewegung kämpft gegen das Kopftuch. Und seitdem die iranische Sängerin Parastu Ahmadi vor ein paar Tagen öffentlich mit offenem Haar und in Abendkleid gesungen hat, wird sie in den sozialen Netzwerken für ihren löwinnenhaften Mut gefeiert. Wegen der Proteste wurde sogar das von islamischen Hardlinern im iranischen Parlament verabschiedete Kopftuchgesetz verschoben. Selbsternannte Druiden, Esoterikerinnen und Neugierige haben sich heute in Stonehenge versammelt. Am kürzesten Tag des Jahres, der Wintersonnenwende, ist die Kultstätte in Südengland zugänglich für Besucherinnen und es ist erlaubt, die Steine von Stonehenge anzufassen. Gemeinsam begrüßten die Besucherinnen den Sonnenaufgang, küssten die Steine und umarmten sie. Das Gebaren ist teilweise genauso rätselhaft wie die um das Jahr 3000 vor Christus aufgestellten Megalithsteine von Stonehenge selbst. Seit 1986 gehört die Stätte zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Und das war dann Kultur heute. Gleich die Information am Abend mit meinem Kollegen Malte Hennig im Zentrum, der Anschlag von Magdeburg. Hier verabschiedet sich Henning Hubert.